Game begin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Retro-Zeit. Ich dachte, heute nicht mit Frau Papier nehmen wir auf, sondern wir nehmen heute mit jemand anders auf, mit einer speziellen Person. Ich darf heute mal den Jan vorstellen. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Der Jan ist nämlich der Mensch, der Profi von den Konsolen. Da haben wir nämlich in letzter Zeit exzessiv ein bisschen Ware gekauft. Und ich dachte, wir lassen da, machen mal ein kleines Interview mit Jan zusammen. Ich dachte, du darfst dich mal vorstellen, Jan, wer du bist, was du magst und dass die Hörer auch mitkriegen, was du so in der Vergangenheit und aktuell so magst.
Ja, wunderbar. Ich bin der Jan. Ich bin von der Firma Retroverse. Wir haben 3 Online-Shops im Bereich Retro-Gaming, wo wir sowohl den Verkauf und Ankauf, also den Handel betreiben mit den Geräten, aber wir haben auch zugleich einen Reparatur- und Umbauservice für diese Arten Geräte. Das heißt zum Beispiel, wenn beim Super Nintendo der Powerschalter nicht mehr will, dann können wir den entsprechend ersetzen.
Das ist gut, weil es gibt ja die alten Sachen, die werden ja irgendwann mal, die leiern ja aus oder sowas. Und da gibt es ja so viele Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung, ein Pokémon Rot oder sowas und da ist die Batterie leer. Das könnt ihr auch tun.
Ja, wir wechseln selbstverständlich die Batterien der Gameboy-Spiele, eben auch zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Kunde kommt, dessen Spiel nicht mehr speichert. Das ist aber auch zugleich der Vorteil für unsere Kunden, weil alle Spiele, die wir verkaufen, haben bereits eine gewechselte Batterie. Da ist man also die nächsten 15 bis 20 Jahre safe.
Oh, das ist, wenn du bedenkst, dass so eine Batterie so lang hält, hatte ich mir das nie vorstellen lassen. Also ist das normal, dass die so lang halten?
Ja, weil die Chips oder die brauchen nur ganz, ganz wenig Strom, um diesen Speicher beizubehalten. Und das hält schon recht gut lange und darum eben 15, 20 Jahre.
Okay. Weil das war heute im Stream, war jemand, wir haben ein bisschen Pokémon Rot gespielt und da hat jemand unter anderem gemeint, dass er das faszinierend finde, dass die Batterien so lang halten. Und er hatte damals, auch Pokémon Rot und konnte das aber nicht mehr spielen. Und er hatte weit und breit keine Firma, keine Person, der ihn das reparieren konnte. Also bei euch ist das möglich. Und ich denke mal, das ist relativ selten der Fall. Es passiert ja nicht so oft, dass es solche Firmen gibt.
Immer wie mehr, muss man ganz ehrlich sagen, weil allgemein das Reparieren von älteren Geräten wieder in Mode kommt. Das war vor 5 Jahren, wo ich angefangen habe, mit dem noch nicht so der Fall. Aber es gibt massive Qualitätsunterschiede und gerade der Batteriewechsel ist ein sehr gutes Beispiel, weil was ich da schon an gewechselten Batterien angetroffen habe, da sind mir dann die Haare wirklich zu Berge gestanden.
Weil ich glaube, bei Nintendo muss man die ja auslöten, ne?
Ja, genau, die muss man auslöten und dann auch wieder einlöten. Am zweiten Schritt scheitert es leider bei sehr vielen Personen.
Da ist dann der Weller, der rote Lötkolben ist dann quasi versagter, weil er dann zu warm geworden ist oder so.
Nee, also meistens haben wir dann da Klebeband oder Heißleim drin.
Ah, okay, spannend. Wenn ich jetzt mal so Vergangenheit, was war denn dein erstes Spiel, was du in deiner, sag ich mal, Spiellaufbahn jemals entsprechend gespielt hattest?
Uff, schwierige Frage. Das ist ganz schwierig, weil ich selbst durfte bis zum Nintendo GameCube keine Konsole haben. Das war von den Eltern nicht gewünscht. Was ich aber hatte, war ein Gameboy. Und ich glaube, da kommt wahrscheinlich erst ziemlich zuerst, das war das Legend of Zelda Link's Awakening.
Oh, okay. Also nicht die DX-Version, weil die war ja Color, sondern die normale Version? Okay.
Nee, die normale. Ich hatte dann nie einen Color. Ich habe dann irgendwann mal ein paar Jahre später einen Game Boy Advance erhalten.
Hast du deinen Game Boy noch?
Ja, der liegt immer noch im Regal und den muss ich jetzt dann auch mal wieder revidieren, weil der hat auch schon ein bisschen Jahre auf dem Buckel.
Okay, da gibt's ja, das ist ja der normale Trend irgendwie, dass die alten Gameboys, dass dort die Displays ausgetauscht werden und die Leute dann so Backlight und so weiter einbauen. Würdest du dir einen alten Original Gameboy das antun oder würdest du sagen, nee, bei einem Zweitgerät vielleicht?
Das kommt darauf an. Der Gameboy hat ein notorisches Problem, dass die Displays wirklich sterben, so dass sie nicht reparierbar sind. Und wahrscheinlich, wenn jetzt das bei meinem Kindheits-Gameboy passieren würde, würde ich mich wahrscheinlich dazu entscheiden, den auf Backlight umzurüsten.
Ist das nicht so ein bisschen, ich weiß nicht, so Also so ein alter Gameboy, ich kenne es ja von mir, ich hatte ja auch damals einen Gameboy, wo ich immer Super Mario Land und Tetris drauf gespielt habe. Aber ist das nicht so ein bisschen, wenn man das jetzt aufmacht, sein altes Gerät ein bisschen, tut es nicht ein bisschen weh oder wie würdest du da reagieren?
Nee, ich schaue das weniger wie irgendwie Schmerz oder sowas an, sondern ich will ja, dass das Gerät wieder vollständig funktioniert und damit eigentlich tut das mir gar nicht weh, sondern ist eigentlich sehr positiv.
Weil das wird ja dann wieder geheilt. Dann geht's ja wieder.
Genau, das ist der Supertrank für den Gameboy.
Genau, mit Superpower, so wie Nintendo früher die Werbung war und so. Okay, ja, was muss ich sagen? Also generell, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Das hat man quasi auch bei uns in den Streams, glaube ich, mitgekriegt. Die Qualität von euch ist, wie heißt es so schon, R1A. Also unglaublich, was man da so bekommt. Wie ist denn das so? Wie seid ihr denn dazugekommen? Ist das irgendwie so ein Glücksfall gewesen, wo jemand sagt, man ist gerade beim Duschen, ach komm, Idee, Retro, lass uns da eine Firma machen? Oder wie seid ihr denn dazu gekommen?
Also, das Ganze hat in 2015 für mich alleine angefangen. Ich habe da dadurch, dass ich selbst nicht so viel Geld hatte in der Zeit, weil ich noch Student war, aber dennoch ein paar Retro-Konsolen wollte und Games, habe ich mich umgesehen, wo kriege ich die günstig her und habe dann herausgefunden, defekte Ware kriegt man relativ günstig. Habe die begonnen zu reparieren und habe dann ja meine eigenen Geräte so gekauft. Dann kamen Kumpels, die sagten, ja, kannst du meine auch mal anschauen, die zickt. Und dann konnte ich die auch reparieren. Und das hat sich dann immer wie mehr rumgesprochen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich mal das anbieten, weil die Nachfrage scheint da zu sein. Habe das begonnen anzubieten, habe dann das über 3 Jahre lang gemacht so. Hatte dann auch größere Retro-Game-Stores, wie zum Beispiel den Classic-Game-Store. Das war ein ehemaliger Kunde von mir, ein Business-to-Business-Customer. Und in 2018 hat er mich angehauen und hat gesagt, hey, ich muss mich beruflich neu orientieren. Ich kann das nicht mehr neben meinem Beruf machen. Willst du den Store kaufen?
Okay.
Und danach hat sich es dann ergeben, dass ich einen Kumpel gefragt habe, ob er auch mit einsteigen will. Und dann haben wir den Classic Game Store gekauft und haben das in die Firma Retroverse rübergeführt.
Okay. Also hier quasi, ihr bietet dann in der Hinsicht ja alles an. Also quasi von Hardwarekauf bis Hardware-Reparatur ist ja quasi alles am Start, wie man so schon sagt.
Ja, wir haben wirklich ein sehr breites Sortiment, das auch ständig noch wachsend ist. Also haben noch längst nicht alles erfasst, was bei uns im Lager steht. Das ist so ein kleines Problem. Wir sind jetzt bei irgendwie 15.000 Artikeln, aber wir kommen kaum nach mit Erfassen. Auch Systeme, wir haben noch einen riesen Satz Atari-Systeme und Spiele rumliegen, aber das ist noch gar nicht im Shop.
Atari, okay, das ist noch ein weiteres Spektrum, ja genau. Was ist das, so 2600er oder welche Systeme sind es dann?
Das sind 2600er und 5200er.
Die Augen leuchten. Ja, das ist spannend. Also ich habe bei euch auf dem Twitter-Account habe ich gesehen, ihr seid dabei irgendwie Ladenlokal, Zukunft, Vision.
Ja, nicht Vision, sondern wenn alles planmäßig läuft, erstes oder zweites Novemberwochenende dieses Jahr sollte der Laden öffnen.
Oh, schon. Und wo ist der dann, wenn man fragen darf?
Der ist ziemlich nah bei unserem Lager, das ist in Deitingen nahe Solothurn, ist etwas abgelegen, aber ist halt in der aktuellen Zeit, einen Laden in der Stadt zu eröffnen, ist mit Mieten etwas risikoreich. Und da haben wir ein Lokal gefunden, das doch Preis-Leistung sehr ideal ist.
Okay, und da kann dann quasi der retro-affine Mensch kann da hingehen und dann quasi mit Auge und Hand und Finger das sich mal genauer anfühlen. Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Genau, der kann dann durch, ich sage jetzt mal bewusst, große Teile unseres Sortiments sich durchwühlen, weil ganz alles bringen wir auch in das Lokal nicht rein, aber wir sind Vollgas dran. Ich war jetzt gerade vor der Aufnahme, war ich auch wieder dran, Regale zusammenzuschrauben, zu befüllen. Wir machen da vorwärts, dass wir auch schauen, dass sobald die Bewilligung kommt, weil auf die warten wir noch, die kommt Ende Oktober, dass wir dann starten können.
Okay. Das ist aber, wenn man so sieht, irgendwie so der aktuelle Trend. Also Vinyl, also Schallplatte ist ja quasi so der volle Trend und Bücher hat ja quasi wieder den Rang abgelaufen von E-Book-Readern. Also E-Book-Reader war ja teilweise ein bisschen der Trend und jetzt ist wieder die normalen Bücher. Siehst du das, dass das in der Zukunft weiter mehr wird, Retro als solches?
Retro ist immer so etwas speziell. Das ist, es ist, ich sage immer, es ist der Handel mit Erinnerungen. weil es sind immer Erinnerungen, die einem zurück zu Retro führen. Oder halt auch, dass gewisse Sachen halt mit mehr Fleiß und mehr Korrektheit gearbeitet wurden. Also die wurden halt in höherer Qualität hergestellt, die alten Spiele. Heute mit der billigen Produktion von teils Spielen, also ich sagte immer, wenn man No Man's Sky zum Release anschaut, dann das wäre nie passiert in der Retro-Zeit, wo da halt noch auf Qualität geachtet wurde, wo die Spiele halt noch getestet wurden, bevor sie überhaupt in den Verkauf gelangten. Und daher wird ein Retro-Hype wird immer da sein. Frage ist, in 20 Jahren ein Hype für die PlayStation 5? Das kann ich dir nicht sagen.
Ja, das ist noch ein anderes Thema. Ja, mir kommt es heutzutage immer so vor, wenn dann der sagt, Chef, sollen wir releasen? Ja, sofort, aber das Spiel funktioniert ja nicht. Kein Problem, wir können patchen.
Genau, und das ist das Beste an Retro. Du kannst keine Patches haben. Und das zwingt halt den Hersteller entsprechend höhere Qualitäten abzuliefern. Und vor allem, du musst das Ding halt ein paar hundert Stunden testen, weil wenn du dann eine 500.000 Cartridges im Umlauf hast, holst du die dann nicht mehr zurück.
Ja, das stimmt ja. So wie damals E.T. lässt grüßen.
Ja, E.T. war ja auch sonst etwas. Aber was zum Beispiel ein ganz bekanntes ist, was aber nicht allzu viele wissen, ist Donkey Kong für die N64. Donkey Kong für die N64 braucht ja das Expansion Pack.
Ja.
Aber das braucht es nur, weil es einen Programmierfehler drin hat, der zu viel RAM braucht. Ja, sonst bräuchte es das Expansion Pack nicht. Rare, der Hersteller, wurde von Nintendo deswegen dazu verdonnert, das Expansion Pack auf Kosten des Herstellers in der Originalverpackung beizulegen.
Ah, okay. Also eigentlich bräuchte man es gar nicht, aber man braucht es wegen den wenigen Fehler.
Korrekt, ja. Also das Spiel könnte eigentlich theoretisch, wenn der Bug gefixt worden wäre, ohne Expansion Pack gespielt werden.
Okay, das ist schon unglaublich. Ich habe, weil du sagst Expansion Pack, das ist eine gute Konstellation. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gesehen, wo die Leute kaputte N64 verkaufen auf eBay und derjenige versucht es zu reparieren und stellt fest, das Ding ist gar nicht kaputt, weil die Erweiterung gar nicht drin ist.
Ja, also das ist ja in dem Fall ist es ja das Jumper Pack, das
ja, das Jumper Pack
drin ist. Und das ist ein sogenannter RAM Terminator. Das heißt, der Bus, der Signalbus, der da verwendet wird, der muss terminiert werden. Wenn der nicht terminiert wird, kann die Konsole nicht starten. Und wenn dieses Jumper Pack oder eben das Expansion Pack nicht drin ist, dann hat die Konsole, weiß nicht, ob sie funktioniert und startet nicht.
Das ist so wie früher bei den SCSI, also SCSI-Festplatten. Wenn die nicht terminiert worden sind, ging halt nichts mehr.
Genau, und es gab früher auch PCs. Ich hatte im Jahr 2000, hatte mein Vater einen Dell-PC. Da musste man in jeden REM-Riegel, der nicht belegt war, so einen Terminator noch reinmachen.
Genau, das sind die guten alten Zeiten, also mit vielleicht noch mit DOS, Configsys und AutoExecBAT, aber das ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen...
Das war schon XP, aber das waren stolze 64 Megabyte RAM.
Ja, okay, das war dann Creme de la Creme, ja genau.
Ja, später haben wir es dann auf 128 geupdatet und haben gedacht, brauchen nie mehr als das.
Bill Gates hatte immer was gesagt mit, man braucht ja nicht so viel Speicher. Das ist, hat sich dann irgendwie auch erledigt. Das stimmt. Wenn ich jetzt mal so sage, Lieblingskonsole von dir, was ist All-Time-Lieblingskonsole, wo du sagst, kann ich immer spielen?
Da würde ich immer wieder den GameCube hervornehmen.
Den GameCube, okay, den hat sich vor kurzem Sohnemann auf dem Flohmarkt ergattet. Der war total positiv, weil der schon lange auf seiner Liste ist. Warum GameCube? Was macht für dich der GameCube so einzigartig?
Für mich ist der GameCube eine massiv unterschätzte Konsole. Und man sieht das jetzt auch, das hat gerade Mitte dieses Jahres angefangen, der Hype für GameCube ist massiv gestiegen, weil der GameCube hat so viele gute Titel, die einfach dazu maß wie überflügelt wurden von der PlayStation 2 und auch der Dreamcast und Xbox, die waren da halt grafisch zwar weiter, aber wie man ja heute weiß, Nintendo ist nicht zwingend Grafik, sondern es ist der Inhalt. Ich meine, die Switch kann grafisch nicht mit den Next-Gen-Konsolen mithalten, dennoch ist sie beliebt.
Ja, im Prinzip ist es das, was die meisten Leute ja immer vergessen. Das Allerwichtigste, also sag ich immer so, beim Spiel ist ja der Spaß. Also was nützt mir die tollste Grafik, die tollste Zwischensequenz und sonst irgendwas, wenn das Spiel keinen Spaß macht?
Ja, und was halt an Nintendo auch immer gut ist, sie denken halt immer ans Multiplayer.
Das stimmt, ja, genau. Lieblingsspiel auf dem GameCube?
Das wäre wahrscheinlich The Legend of Zelda Twilight Princess.
Okay, also quasi die es auch für die Wii entsprechend gab.
Ja, aber ganz klar bin ich ein Favorit der GameCube-Konsole. Die ist viel besser zu spielen.
Okay, das war nicht so der Hammer. Auf dem Flohmarkt hat Sohnemann dann sich die gekauft und dann hat dann der Verkäufer nur damals gemeint, ja, aber da ist nur das normale Kabel dabei. Und ich so, wieso ein normales Kabel? Ja, der hat hinten zwei Anschlüsse. Und ich so, oh mein Gott, hat die echt den Digitalausgang? Und ja, sowieso, was ist das was Besonderes? Sache? Ja, das hatten nur die ganz besonderen GameCubes, den Digitalausgang.
Nee, das ist nicht so, nicht? Da liegst du falsch.
Echt? Echt liege ich da falsch? Ja.
Ich denke, so circa 90-95% der GameCubes haben den digitalen Ausgang und nur etwa 5%, das war die zweite spätere Generation, haben den nicht mehr.
Ach so, also quasi die neuere Generation hat ihn nicht mehr.
Korrekt, genau.
Okay, das war so wie bei, was war das, PlayStation 2, die so unglaublich viele Anschlüsse hatte und zum Schluss gab es dann fast keine mehr.
Ja, die hatte ja, PlayStation 2 hatte zuerst noch einen Firewire-Anschluss, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin, vorne, so ein Mini-Firewire. Ja, die haben da auch immer wie mehr abgespeckt, weil sie auch gemerkt haben, dass gar nicht alles verwendet wird. Ich meine, der GameCube-Digital-Anschluss ist ein super Beispiel. Das Kabel, wenn du das heute findest, dann hast du Jackpot, weil das verkauft sich inzwischen für 300 bis 400 Schweizer.
Ja, habe ich gesehen, ja, genau.
Aber das Problem ist, in Europa ist es gar nicht so attraktiv, weil wir können die Spiele nicht in die höhere Auflösung bringen, wie zum Beispiel die Amis oder die Japaner.
Mhm, okay. Das heißt, du schließt dann den GameCube am besten dann mit OSSC und so weiter an. Am besten.
Ja, und dann natürlich, weil das wieder speziell, nur der europäische GameCube hat RGB. Mhm. Die japanischen und die amerikanischen, die haben nur S-Video, weil die die Leute auf den digitalen Anschluss überzeugen wollten. Und bei uns haben sie, weil sie, glaube ich, mussten RGB mit eingebaut.
Aha, okay. Also das ist so, ich finde es faszinierend, weil durch diese Stream-Geschichte, da hast du ja auch geholfen wegen der OSSC-Geschichte, das, was da mit Line-Doubler und Upscaler, was man da alles beachten muss. Früher war es halt einfach so, du hast einfach die Konsole genommen, hast dann deinen Fernseher angeschlossen und dann war es gut. Aber beim Streamen, das ist unglaublich.
Ja, es ist ein größeres Kaliber, sage ich immer. Und es ist auch überhaupt nicht abgeschlossen. Es wird auch noch sehr viel entwickelt. Also der OSSC Pro ist in Entwicklung. Ist noch unklar, was der besser machen soll. Aber auch zum Beispiel vom Anbieter RetroTINK sei jetzt ein neueres, noch besseres Modell in Entwicklung. Es ist sehr interessant, was in dem Bereich alles möglich ist.
Da gibt es auch, was habe ich gesehen, seit kurzem die Light Edition von diesem RetroTINK war das, glaube ich.
Also den Mini meinst du?
Den Mini, ja. Mini.
Ja, der ist so eine abgespeckte Version, der halt nur S-Video und Composite kann, ist aber zum Beispiel eine klasse Ergänzung zum OSSC, da der OSSC genau diese zwei Signaltypen ja nicht kann.
Eben, du schaltest die dann quasi in Reihe sozusagen.
Das kann man machen, du kannst vom Tink her mit dem HDMI wieder via VGA-Adapter auf den OSSC zurück und kannst dann den OSSC den Rest machen lassen. Nur ist es halt so, dass beim Mini es keine sogenannte Pass-Through-Option gibt. Das heißt, der macht einfach das Line-Doubling schon mal, der Mini.
Also, okay. Also es ist Wahnsinn, was du da alles beachten musst, also dass das überhaupt läuft. Also für den normal, sag ich mal, Sterblichen, der nur spielen will, der schließt halt einfach seine Konsole entweder halt an einen Röhrenfernseher am besten an. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Oder halt dann über solche entsprechenden Upscaler. Aber der Rest muss einen ja nicht interessieren, weil man ja normalerweise nicht streamt.
Ja, und das ist korrekt so, ja. Am besten Röhre, obwohl man ganz ehrlich sagen muss, dass Röhren ja eine maximale Lebenszeit haben und die für viele alte Röhren natürlich langsam erreicht wird und daher es immer wie schwieriger wird, eine noch gut qualitativ funktionierende Röhre zu finden. Daher sage ich schon, am einfachsten, wenn man wirklich tief einsteigen will, dann holt man sich einen RetroTINK Mini, wenn man auch nicht so die hochqualitativen Kabel hat, sondern auch die Kabel, die halt mit der Konsole mitgekommen sind, dazu maß. Und dann kann man sich langsam hocharbeiten. Wovon ich ganz klar abrate, obwohl wir es auch im Shop haben, sind diese billigen sogenannten AV-to-HDMI-Converter, weil die geben relativ anständig Lag, so in der Regel so 3 bis 4 Frames.
Ja, das ist dann unspielbar. Naja, Also ich habe so ein Teil, habe ich mir auch mal besorgt. Ich habe zwei Stück davon, weil ich die mal austesten wollte. Also erstmal ist das Bild total zermatscht irgendwie. Und du hast halt einfach, wenn du springst, zum Beispiel als Beispiel Super Mario oder sowas, dann springst du halt irgendwie, du sagst dann irgendwie eine oder zwei Sekunden übertrieben jetzt später. Und damit sind halt solche extremen Jump-and-Run-Spiele halt unspielbar.
Ja, also Achtung, nicht 1 bis 2 Sekunden später, sondern wir reden von Frames. Das sind eigentlich Bruchteilsekunden. Aber das merkst du bereits, weil du bist ja eine gewisse Verzögerung gewohnt und du kannst dich umgewöhnen zu einem gewissen Grad. Es gibt aber auch zum Beispiel, was sich immer wie mehr verkauft wird, und da will ich eine kleine Warnung aussprechen. Es gibt von diversen Herstellern sogenannte Super Nintendo to HDMI Cable, Konsole XY zu HDMI Cable. Die sind noch schlimmer als diese AV zu HDMI-Konverter, weil die haben einen variablen Lag, der von 5 bis 8 Frames variabel zufällig ist.
Zufällig? Okay.
Das heißt wirklich, du springst und jetzt hast du 5 Frames Lag und in die nächste Sekunde oder im nächsten Frame hast du 8 Frames Lag und dann, ja, du springst halt. Und das ist jedes Mal divers. Und es ist wirklich sehr davon abzuraten, die zu verwenden, weil abgesehen eben, dass die Qualität so verschmiert ist, und das kommt dadurch zustande, dass es halt nicht Retro-Spiel-Upscaler sind. Das heißt, die Algorithmen, die da verwendet werden, sind für Filme gemacht. Und bei Filmen brauchst du nicht die scharfen Kanten der Pixel, sondern du hast lieber, wenn das eben etwas rüberschmiert. Das aber bei Retro-Games ist das absolut destruktiv.
Ja, das stimmt, weil deswegen sage ich auch immer 1 bis 2 Sekunden, weil die kommt es so vor. Wenn du quasi das Original von früher gespielt hast aus deiner Röhre 1:1 und spielst das jetzt, denkst einfach, hallo, ist hier passieren irgendwie, als wenn da quasi die Zeit quasi verändert wird. Und das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl.
Der Mensch ist halt schon sehr fähig, auch kleine Verzögerungen wahrzunehmen und das stört einem dann. Man kann es nicht, wenn man es nicht weiß, kann man nicht sagen, das liegt an dem, aber man merkt einfach, irgendwas ist anders. Und sehr gutes Beispiel für das Ganze ist zum Beispiel der NES Mini oder der SNES Mini, die von Nintendo rausgekommen sind. Das ist Emulation, die hat Lag. Und viele Kunden von mir, die den gekauft haben, haben gesagt, nee, ich kann da nicht spielen, ich muss das alte Gerät wieder haben.
Ja, es ist, ich habe das auch, ich habe irgendwie es ausprobiert und habe einfach gesagt, das fühlt sich nicht richtig an. Das ist nicht so, wie du das kennst. Das ist irgendwie faszinierend, wie der Körper das auch nach so langer Zeit in Erinnerung hat, dass es quasi nicht richtig ist. Das ist schon irgendwie faszinierend. Aber nochmal auf diesen Konverter zurückzukommen, stimmt, weil die sind, glaube ich, ursprünglich gebaut, um VHS-Tapes zu digitalisieren.
Genau, das ist so die Grundidee, oder halt DVD-Player anzuschließen, welche nur die alten Anschlüsse hatten. Die sind nicht für Retro-Gaming entwickelt. Das war nie das Kundensegment, das diese Konverter ansprechen wollten.
Ja, das stimmt, ja. Hast du noch irgendwie so einen Input, wo du sagst, wenn jemand in Retro einspielen oder einsteigen will, dann soll er sich unbedingt XYZ anschauen? Oder sagst du, spielt einfach damit rum, probiert aus? Oder wie würdest du das so definieren?
Also meine persönliche Einstellung, wenn du jetzt wirklich sagst, ich will neu wieder, ich habe nichts mehr, ich habe alles als Kind mal zwar gehabt, aber ich habe es wieder verkauft und ich will jetzt wieder einsteigen. Was auch immer du einkaufst, schau zwingend, dass alles die originalen Teile dabei sind. Das heißt, keine Controller von Drittherstellern. Die kannst du wirklich rauchen. Da wirst du wütend, weil die fühlen sich schon falsch an, die reagieren falsch. Keine Kabeln von Drittherstellern, besonders bei den Videokabeln auch. Die sind schlechter geschirmt als die Originalen, werden von sehr vielen Retro-Shops in der Schweiz hier auch verkauft. Wirklich billige Kabel. Da kannst du ein RGB-Kabel kaufen von einem Drittherstellern und du hast ein schlechteres Bild, als wenn du ein Original-Composite-Kabel nimmst. Weil die sind nicht korrekt bestückt, die sind einfach komplett falsch. Es gibt das so viele Leute, die verkaufen etwas als RGB, was gar nicht als RGB verkauft werden dürfen. Aber weil die Leute es nicht verstehen, ist es immer sehr, sehr schwierig. Darum, wenn du neu anfängst, schau drauf, dass es original sind. Noch viel wichtiger bei Netzteilen, keine billigen China-Netzteile. Das ist wirklich in der Zwischenzeit, werden Netzteile zum Teil verkauft, die sind gefährlich. Also da spricht man davon, die haben gewisse Sicherheitsmaßnahmen nicht implementiert aus Spargründen. Wenn ein Netzteil $2-3 aus China kostet, dann kann es nicht eine N64 bedienen zum Beispiel. Das ist einfach nicht sicher genug, die Bauteile. Und auch da, obwohl die älteren Netzteile schon ein gewisses Alter haben und vielleicht etwas ausfallanfälliger sind, wenn sie ausfallen, gefährden sie wenigstens niemanden.
Das stimmt, ja. Ich habe das immer gesehen bei gewissen YouTubern, also die im Bereich Retro, zum Beispiel C64 unterwegs sind. Da gab es ja so eine, die Variante, die sagen dann zum Beispiel, selbst wenn es Original C64-Netzteile sind, nimmt die nicht, weil die machen sogar euren Computer kaputt. Aber da ist es speziell, weil die quasi Probleme hatten, diese alten Netzteile. Die bei Nintendo schaut es anscheinend dann komplett anders aus.
Gut, auch beim C64, dort ist jetzt hauptsächlich das Problem, dass die Kondensatoren zu alt sind und dass daher sogenannt zu viele Ripple auf der Spannung gibt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein altes C64-Netzteil nimmst und da die Kondensatoren wechselst, dann ist das wieder absolut bedenkenlos. Aber klar, da müssen Teile gewechselt werden. Das ist ein ähnliches Beispiel. Du kannst das Sega Game Gear, ich weiß nicht, kennst du das?
Kenne ich, ja.
Das kannst du auch hier in der Schweiz in sehr vielen Stores kaufen. Was du einfach beachten musst, du musst darauf bestehen, dass die Kondensatoren in diesen Game Gears gewechselt wurden. Weil Sega hat da gedacht, wir sparen ein bisschen und geben etwas weniger für die Bauteile aus. Die Kondensatoren sind alle hinüber in den Geräten. Es gibt Geräte, die laufen noch, aber es ist so eine tickende Zeitbombe. Und wenn zum Beispiel eines bei uns kauft, wir recappen die alle. Das heißt, wir machen da wirklich alle alten Kondensatoren aus, reinigen das. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt, weil die Flüssigkeit, die aus den Kondensatoren ausgelaufen ist, greift alles an, das ganze Board. Und wenn du das nicht reinigst, dann kannst du zwar die Kondensatoren gewechselt, es geht wieder kurze Zeit, aber kaum hat die Säure sich dann durchgefressen, geht das Gerät wieder nicht. Und darum ist es auch da extrem wichtig zu schauen, wo kaufe ich allgemein die Hardware ein? Gibt der Verkäufer Garantie auf seine Ware oder ist das mehr so gekauft wie gesehen?
Ja, eben, das finde ich eben das Gute bei euch, weil ich habe längere Zeit recherchiert, wo ich denn was kaufen kann und wie ich das dann gesehen habe, auch mit der Garantie und so weiter, sagte ich, okay, das ist ja Bombe, das ist ja super. Und dann habe ich eben meinen Testkauf gemacht und ich war positiv überrascht, was ich da gekriegt habe. Und deswegen dachte ich, wir müssen das Interview machen, weil sowas passiert halt nicht alle Tage. Und das finde ich wichtig, dass andere Leute, die sich halt dafür interessieren, sich das halt auch mal anschauen sollen und wissen dann auch, wo sie dann auch was Vernünftiges kriegen, weil das ist, ich finde das einfach wichtig.
Ja, Qualität ist im Endeffekt wichtig. Und wir haben uns gesagt, dass wir den Store auch vor allem die Games dann übernommen haben. Wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Das heißt auch, ich verkaufe keine Produkte, von denen ich selbst nicht überzeugt bin. Ich habe x Produkte angekauft, die in meinem Lager stehen, die werden nie verkauft. Da habe ich Samples bestellt und musste sagen, nee, das geht nicht. Mit der Qualität, die hier rauskommt, kann ich meinen Namen nicht dahinter stellen. Denn wie gesagt, wir geben ja 6 Monate Garantie auf Hardware, 30 Tage auf Spiele. Bei den Spielen, sage ich mal so, wenn es die ersten 5 Tage hält, dann geht es nicht mehr kaputt.
Ja, ja, genau.
Das ist bei der Hardware etwas anders, weil wir können die nicht 10 Stunden testen. Wir testen jede Konsole, die bei uns rausgeht, die wird getestet, aber wir wissen nicht, wie das in 2 Monaten aussieht. Und darum geben wir die 6 Monate Garantie, weil wir sagen, wenn dann was ist, dann ersetzen wir das. Das ist sehr wichtig, wir wollen die Kunden da nicht im Stich lassen.
Das finde ich super. Also das ist, wenn ich sag mal, wenn jede Firma in der heutigen Zeit so wäre, wie es bei euch ist, also die Welt wär viel besser.
Ja, vor allem wäre die Qualität wieder etwas besser, vor allem wenn so größere Firmen auch dazu gezwungen werden würden, dass sie Ersatzteile zur Verfügung stellen, dann hätten wir massiv weniger Elektroschrott.
Das stimmt. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe früher mal bei der großen Firma mit den 3 Buchstaben gearbeitet, also bei IBM, und die haben ja damals 10 Jahre Garantie gekriegt für die Ersatzteile, und heutzutage ist sowas ja total selten.
Ja, heute kannst du froh sein, wenn sie die Ersatzteile nicht exklusiv haben. Also wenn man da vom großen Apfel spricht, die bauen ja jetzt bewusst Chips ein, die du als Normalsterblicher nicht mehr erwerben kannst. So, dass wenn mal was kaputt ist, dass du es nicht mehr reparieren kannst, sondern dass du ein neues kaufen musst.
Ja gut, dann gibt es ja noch die andere Konstellation, dass dann in den neuen Geräten, also egal welche Firma, wir benennen da jetzt keine, dass dann gewisse, ich habe das mal gelesen, waren es Elkos, die dann gebacken werden, gemünstlich gealtert werden, dass die quasi garantiert nach 2 Jahren kaputt gehen oder so.
Also das nennt man ja geplante Obsoleszenz, und das zum Beispiel bei TVs ist das sehr oft, und zwar wird das nicht gebackt, sondern die Kondensatoren, die Elkos, werden einfach in die Heißabluft gestellt, bewusst beim Design. Und damit belastet man die Kondensatoren natürlich massiv mehr und hat dann eine kürzere Lebenszeit. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn der Kondensator stirbt, dass der TV kaputt ist, aber wiederum, wer repariert heute TVs?
Tja.
10 Kondensatoren, die man vielleicht wechseln muss, dann wäre das Gerät wieder 2-3 Jahre einsatzbereit.
Früher hat man einzelne Teile getauscht, heutzutage tauscht man ganze Boards und wenn das auch nicht funktioniert, tauscht man halt das Gerät.
Ja, und der Boardtausch, das ist ein großes Problem in meiner Ansicht nach, weil ich meine, Board kostet halt sofort extrem viel mehr und dann sind halt viele Leute so, ja, soll ich jetzt das Board wechseln lassen von meinem Computer für 500, 600 Schweizer Franken oder soll ich mir für 1000 einen neuen holen?
Ja, also ich finde es einfach schlimm, weil die Mutter Natur schadet, wird das geschadet, wenn quasi alles irgendwie weggeschmissen werden. Also ich finde, so eine Entwicklung, wenn es so krass weitergeht, finde ich einfach schlecht. Aber das ist, denke ich mal, ein komplett anderes Thema als solches.
Aber sicher auch interessant.
Ja, ich denke mal, da kann man in zukünftigen Folgen vielleicht nochmal drauf eingehen. Also ich denke mal, das ist schon wichtig, darüber zu berichten. Das ist klar. Hast du noch was für unsere Zuhörer, wo du sagst, in Tipps, Infos, sonst irgendwie, wo du sagst, das könnte noch interessant sein?
Ja, also ich sag mal, was sicher immer interessant ist, für jemanden, der jetzt zum Beispiel schon gewisse Konsolen hat, mal eine Konsole zu kaufen, die man noch nie gespielt hat oder die auch noch gar nicht in den Sinn gekommen ist. Wenn man zum Beispiel noch nie mit Sega gespielt hat, einfach mal eine Mega Drive zu kaufen, ein Spiel, um mal reinzuschauen.
Solange es kein Neo Geo ist. Viel zu teuer.
Gut, bei Neo Geo gibt es ja auch die günstigere Variante. Da musst du halt ein sogenanntes MVS-System suchen.
Ja, naja, ist klar. Das war mein Traum. Als Kind habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, Mami, ich würde gern auch so... Nein, kommt nicht in die Tüte, zu teuer.
Ja, Neo Geo ist schon teuer und vor allem ist gerade gewisse AES-Spiele sind natürlich inzwischen 5- bis 6-stellig.
Das stimmt, ja. Aber es ist halt Arcade-Geschichte, ne?
Ja, obwohl ja das AES eigentlich dann eine Heimkonsolen-Version des Arcade-Systems ja war. Es war einfach teuer. Die hat ja, glaube ich, dazumals bei Release ein Tausender gekostet. Und das war ja, zu dem Zeitpunkt war das ja nochmal mehr Geld, als heute ein Tausender ist.
Das war doch auch die Version, wo du die entsprechenden Spiele, die so groß waren wie ein DIN A4-Blatt, die konntest du ja quasi 1:1 in den Arcade-Automaten rein tun, soviel ich weiß. War das nicht so?
Nee, die waren nur das gleiche Format, die haben aber nicht gegenseitig reingepasst.
Aha, aber die Speicherstände waren es, glaube ich, oder?
Ja, das kann sein. Ich glaube, die Speicherkarte konnte man übernehmen. Ist ein kompliziert. Mit Neo Geo habe ich selbst nicht so viel zu tun, weil eben die so extrem teuer sind, dass die Nachfrage halt dann nur von gewissen Sammlern da ist. Wir haben aber doch so ein paar MVS-Spiele bei uns im Shop, das haben wir.
Okay, also so die ganzen Prügelspiele, da waren ja, glaube ich, Neo Geo war ja da der wie sagt man, der Führer als solches, die beste Variante davon hatten. Die ganzen, wie hieß denn das, nicht, ich will immer Virtual Fighter sagen, aber das war ja, glaube ich, Atari.
Fatal Fury, Art of Fighting.
Genau, Art of, genau.
Street Fighter, King of Fighters, glaube all diese ein bisschen.
Genau.
Es waren halt all die Arcade-Spiele, es waren halt die Arcade-Automaten, die sind ja auch ein ganzes Thema noch für sich.
Naja, das stimmt, ja. Also theoretisch könnte der Podcast, glaube ich, jetzt 25 Stunden gehen und wir hätten quasi immer noch nicht alles durch.
Ja, wir wären dann einfach vielleicht verhungert oder verdurstet, aber das ist eine andere Geschichte.
Genau, da muss man mal Pause machen. Ja gut, ich würde sagen, machen wir hier mal einen gemütlichen Break, dann kann man vielleicht noch Kaffee oder sowas inhalieren. Und wenn du Lust hast, können wir ja mal auf irgendwie Teil 2, Teil 3 oder sowas nochmal weiter quatschen, wenn das für dich okay ist.
Ja, können wir sicher anschauen.
Genau. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Morgen, Nachmittag und je nachdem, in welcher Zeitzone die Podcast-Zuhörer jetzt sind. Und bis bald, Jan.
Jo, wünsche ich dir auch und den Zuhörern natürlich auch.
Genau. Tschüssi.
Ciao.